Recht auf Audio. Der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche aktuell mal ein paar gute Nachrichten. Die habe ich aber glücklicherweise auch gefunden, nämlich im Telekommunikationsbereich. Und in den Bereich möchte ich euch heute mitnehmen. Dazu spannen wir einen kleinen Bogen und gucken erstmal in meinen Briefkasten. Die Geschichte fängt an vor ein paar Monaten. Ich gucke, wie gesagt, in meinen Briefkasten. Normalerweise sind da natürlich nur Rechnungen drin. Diesmal finde ich aber eine Postkarte meines Internetanbieters. Ja, sieht irgendwie aus nach Werbung für einen Kabelanschluss. Wollte ich eigentlich schon in die Tonne kloppen. Nicht ganz ohne mich zu ärgern. Ich habe eigentlich bewusst so einen Werbungsaufkleber auf meinem Briefkasten, der sagt, dass ich keine Werbung haben will. Ich krieg eigentlich schon genug Altpapier und brauche da nicht auch noch irgendwie 5000 Flyer, die ich eigentlich ungelesen in die Mülltonne kloppe. Dann habe ich aber doch noch einen zweiten Blick drauf geworfen und auf der Postkarte klebte so ein kleiner Aufkleber. Da stand in grün, bitte um Rückruf. Da habe ich mir noch nicht so viel bei gedacht. Darunter aber in grellem Rot, ihr DSL wird abgeschaltet. Ausrufezeichen. Ja, die Postkarte habe ich dann doch nicht einfach so weggeschmissen, sondern auf Arbeit mitgebracht. Um es kurz zu machen, Abmahnung ist raus, kann man da nur sagen. Denn das passt leider zu dem, was uns auch VerbraucherInnen berichten. Wir hatten parallele Beschwerden, die auch in diese Richtung gehen. Sowas ist eine absolute Irreführung nach dem UWG, nach dem Gesetz zum unlauteren Wettbewerb. Man darf nicht mit irgendwelchen Lügengeschichten werben, um Vertragsschlüsse zu erreichen. Aber ja, der Telekommunikationsmarkt, der ist leider echt irre und der Vertrieb, der arbeitet da teilweise mit unglaublichen Methoden, die auf jeden Fall an die Grenze der Kriminalität reichen. Die stärkste Geschichte kam wahrscheinlich zuletzt von der Verbraucherzentrale Bremen. Die hat im Sommer davon berichtet, dass eine Verbraucherin Besuch von einer Vertreterin bekam. Ja, mit der Vertreterin hat sie sich dann nett unterhalten. Bisschen später, wundert sich die Verbraucherin, bekommt die Katze der Verbraucherin plötzlich eine Rechnung. Offenbar hatte nämlich die Vertreterin einfach mal wirklich einen Internetvertrag einer verdammten Katze untergeschoben. Und das ist noch nicht mal alles. Die haben sogar das Inkasso schon eingeschaltet, um den Kater Gizmo in Anspruch zu nehmen für seinen angeblichen Vertrag. Also Sachen gibt's, die kann man sich nicht ausdenken. Aber zurück zu unserer Postkarte. Natürlich wird mein DSL nicht abgeschaltet. Wenn das so wäre, dann würde man es mir wohl kaum per Postkarte mitteilen, als wäre es irgendwie das 17. Jahrhundert. Sowas ist also wie gesagt Irreführung. Nach dem UWG darf man nicht einfach objektiv irgendwas Falsches behaupten, nur damit die Leute irgendwas machen, was für den Anbieter dann potenziell eben auch wirtschaftliche Vorteile bedeutet. Hier ging es dem Anbieter offenbar darum, dass die Leute anrufen. Was verspricht er sich damit, dass die Leute anrufen? Ja, mit so einer Postkarte will der Vertrieb offenbar dann mich ans Telefon kriegen. Und unsere Serviceabteilung, die zeigt mir regelmäßig dann die Beschwerden, die aus sowas resultieren, woraus ich eigentlich geschlossen habe, es ist eigentlich absolut keine gute Idee, den Internetanbieter anzurufen und mit dem am Telefon irgendwas zu beschwätzen. Denn früher oder später will der mir irgendwas andrehen. Und am Telefon habe ich halt einfach nicht die Vertragsdaten vor Augen. Dann spielt der Vertrieb da irgendwie mit irgendwelchen Rabatten rum. In den ersten 3 Monaten kostet es nichts und außerdem werden wir Ihnen noch 5 Euro gutschreiben und außerdem wird sowieso alles billiger als zuvor. Ja, aber die Beschwerden, die sehen wir ja. Immer wieder gibt's dann Ärger, wenn man aufs Konto schaut. Es ist irgendwie doch nicht billiger geworden, der versprochene Rabatt wurde nicht berücksichtigt und hinterher will niemand mehr irgendwas davon wissen, dass der überhaupt besprochen wurde. Die Laufzeit war eigentlich auch irgendwie anders vereinbart und so ein komisches Sicherheitspaket wurde mir irgendwie noch dazu gebucht. Das wollte ich überhaupt nicht. Ähnlich seltsam ist es ja auch, wenn man seinen Vertrag kündigt. Dann schreiben manche Anbieter noch sowas wie, es gibt noch Rückfragen zu ihrer Kündigung. Ja, kann man sich auch schon die Frage stellen, was soll das eigentlich bedeuten? Und auch da geht's dann darum, dich ans Telefon zu kriegen, um dir deine Kündigung wegzulabern oder dir sonst noch irgendwas zu verkaufen. Denn natürlich reicht's bei einer Kündigung aus, wenn du dich schriftlich oder bei den meisten Verträgen auch in Textform an den Anbieter wendest und halt sagst, ich möchte kündigen. Da muss man nicht nochmal irgendwie zur Bestätigung anrufen. Und falls ein Anbieter behauptet, dass so ein Anruf zwingend notwendig sei, könnt ihr uns auf jeden Fall da Bescheid geben. Das ist nicht erlaubt, das wäre auch wieder eine Irreführung. Jedenfalls habe ich mir aus diesen ganzen Beschwerden eigentlich selbst die Regel auferlegt, wirklich nie bei meinem Internetanbieter anzurufen. Aber schauen wir doch mal, ob diese Regel ab dem 1. Dezember 2021 wirklich noch so bleiben muss. Denn das TKG wurde überarbeitet. TKG steht für Telekommunikationsgesetz. Ja, das betrifft die Internetverträge, aber auch die Handyverträge. An der einen oder anderen Ecke gibt es dadurch tatsächlich deutlich mehr Verbraucherschutz. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wie gesagt, habe ich die ein oder andere gute Nachricht ausgegraben und die kann man in diesen Zeiten ja wirklich brauchen, finde ich. Also schauen wir mal. Ich zähle hier mindestens 5 gute Nachrichten. Gute Nachricht Nummer 1. Stichwort Laufzeiten. Ich glaube, das kennen wir alle. Wenn man ein Handy- oder einen Internetvertrag abschließt, ja, dann dauert der halt oft doch 2 Jahre mit seiner Erstlaufzeit. Daran hat sich leider nach wie vor nichts geändert, auch wenn sich die Verbraucherorganisationen eigentlich dafür eingesetzt haben, das zu verkürzen. Das war offenbar leider nicht umsetzbar. Aber, gute Nachricht 1, wenn die 2 Jahre rum sind, dann kann ich künftig mit einer Monatsfrist kündigen. Und das zielt auf diese Geschichten ab mit, ach shit, jetzt habe ich meine Kündigung vergessen. Naja, jetzt muss ich halt 12 Monate warten, bis ich wieder kündigen kann. Das soll künftig ein Ding der Vergangenheit sein, sodass ich mich also monatlich aus meinem Vertrag rauskündigen kann, zumindest nachdem die Erstlaufzeit eben vorbei ist. Das Coole daran ist, das gilt sowohl für Altverträge als auch für Neuverträge. Finde ich persönlich eine echte Verbesserung. Also da freue ich mich schon drauf, weil es mir tatsächlich halt auch passiert ist, dass ich eigentlich meinen Internetanbieter wechseln wollte nach dieser Geschichte mit der Postkarte und dann eben die Kündigungsfrist verpeilt habe, sodass ich jetzt eigentlich gefangen war. Für die gute Nachricht 2 muss ich noch ein bisschen ausholen. Stichwort beim Anbieter anrufen. Das ist ja so das Problem mit den untergeschobenen Verträgen, dass man irgendwas bekommt, was man so eigentlich gar nicht wirklich wollte. Eigentlich braucht so ein Vertrag 2 Erklärungen, nämlich Angebot und Annahme. Also es reicht nicht nur, dass der Vertrieb mir irgendwie ein Angebot macht und ich nicht schnell genug wegrenne. Nee, ich muss dieses Angebot eben auch annehmen. Ohne Annahme gibt es keinen Vertrag und das gilt so schon immer. Aber das Problem liegt in der Praxis, wie die Anbieter damit umgegangen sind. Denn immer wieder kam es leider dazu, dass die Anbieter halt trotzdem einfach behauptet haben, hier sei ein Vertrag geschlossen worden. Eben sogar mit irgendeiner Katze, wenn es ganz übel läuft. Dabei ist so ein Tier natürlich überhaupt nicht in der Lage, rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. Es ist ja kein Mensch. Aber auch das berichten uns die VerbraucherInnen regelmäßig. Man hat eben erstmal selbst den Stress. Der Anbieter behauptet erstmal, dass ein Vertrag zustande gekommen ist und er schickt dann auch gleich sein ganzes Zeug, inklusive aller Rechnungen. Und wenn man die Rechnung nicht bezahlt, dann schickt er im Zweifelsfall eben auch das Inkasso. Was jetzt einfacher wird, man kann zwar immer noch mündlich einen Telekommunikationsvertrag schließen, das geht aber nur, wenn entweder vorher alle Infos in Textform vorhanden waren oder wenn ich später in Textform nochmal zustimme, ja, ist in Ordnung, diesen Vertrag will ich. Und zwar nachdem ich die Infos bekommen habe, wie der Vertrag aussieht. Da habe ich auch die Hoffnung, dass das viele dieser besonders kriminellen Vertriebsmethoden in der Praxis dann erschweren wird. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Erfahrung, wie das funktioniert. Und ja, da ist es auch kein Geheimnis, dass wir eigentlich ein strengeres Gesetz wollen. Das war aber offenbar nicht drin. Unsere Vorstellung war eigentlich, dass man mündlich gar keine Telekommunikationsverträge und auch gar keine anderen Dauerschuldverhältnisse mehr schließen kann, weil ja, da zeigt sich eigentlich aus unserer Sicht, das ist ein Problem. Die Vertriebspersonen belabern einen da irgendwie und machen einen schwach und hinterher stimmt man irgendetwas zu, was man eigentlich gar nicht haben wollte, oder die Vertriebspersonen behaupten, man hätte irgendwas zugestimmt und dann ist irgendwie Aussage gegen Aussage. Also gute Nachricht 2, man ist hoffentlich einen ganzen Ticken besser geschützt vor untergeschwommenen Verträgen. Gute Nachricht Nummer 3, Stichwort schnelles Internet. Endlich gibt es auch hier eine gesetzliche Klarstellung. Wenn der Anschluss erheblich langsamer ist als das, was mir ursprünglich mal versprochen wurde, dann kann ich meine Zahlungen mindern und gegebenenfalls sogar auch kündigen. Das ist quasi so eine Art Recht auf schnelles Internet. Eigentlich ja auch eine Selbstverständlichkeit. Auch hier so ein bisschen der Teufel wieder im Detail. Wie weise ich das überhaupt nach, dass mein Internet zu langsam ist oder nicht dem entspricht, was mir versprochen wurde? Ja, es gibt ein Messtool der Bundesnetzagentur. Das hauen wir euch natürlich in die Shownotes. Aber auch das Messtool der Bundesnetzagentur beantwortet leider eine ganz bedeutende Frage nicht. Im Gesetz steht halt ja eine erhebliche Abweichung von dem, was versprochen wurde und dem, was geliefert wird. Was ist eigentlich erheblich? Also da kann man jetzt auf jeden Fall schon absehen, dass es den einen oder anderen Streit darum geben wird, was erheblich bedeutet. Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, sagt man im juristischen Bereich dazu. Sowas wie zuverlässig oder so. Da müssen die Gerichte dann ausformen. Okay, wie ist das zu verstehen? Wann liegt das vor und wann liegt das nicht vor? Und damit gute Nachricht Nummer 4, Stichwort Störung. Wenn das Internet ausfällt, ja, ist das echt ärgerlich, gerade in Zeiten von Homeoffice oder wenn man auch sonst viel Zeit zu Hause verbringt. Wenn das passiert, gilt natürlich auch jetzt schon, sofort Bescheid sagen, sofort den Anbieter ins Boot holen. Und das Ganze ist jetzt mit dem neuen TKG nochmal ein bisschen wichtiger. Denn da findet sich eine explizite Regel zu den Störungen. Diese Störungen können sich finanziell für euch auswirken. Ab dem dritten Tag nach eurer Störungsmeldung gibt's nämlich Entschädigung. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber wenn ihr Spaß daran habt, da mal direkt reinzugucken, das Ganze steht in Paragraph 58 Absatz 3 TKG der neuen Fassung. Auch das habe ich euch in die Shownotes getan und da ist ein bisschen weird geregelt, aber für Tag 3 und 4 gibt es 10% der monatlichen Kosten, mindestens aber 5 € für den Ausfall pro Tag. Und ab Tag 5 gibt es sogar 20% der monatlichen Kosten, mindestens aber 10 € pro Tag. Da ist es wahrscheinlich am besten, wenn wir ein kleines Beispiel uns angucken. Also nehmen wir an, ich habe einen Internetvertrag für 50 € im Monat gebucht, der Internetanschluss fällt 7 Tage lang aus. Oh Gott, jetzt muss ich rechnen, aber das sind doch dann 10 € für Tag 3 und 4, jeweils 5 € macht 10 €. 30 € für Tag 5, 6 und 7, jeweils 10 € macht insgesamt 40 €. Also fast der ganze Monatsbetrag, den man wiederbekommt, dafür, dass eben eine Woche lang das Internet ausfällt. Natürlich immer noch ärgerlich, aber damit wäre natürlich die Hoffnung verbunden, dass sich der Anbieter eben auch schneller motiviert sieht, eine Störung zu beseitigen, sodass es idealerweise vielleicht halt gar nicht zu diesen 7 Tagen Ausfall kommt. Und in eine ganz ähnliche Richtung geht gute Nachricht Nummer 5, Stichwort Termine. Auch das habt ihr ja vielleicht schon mal erlebt. Der Kundendienst kündigt sich an und schickt irgendwie sowas wie: Bitte seien Sie am Freitag von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends zu Hause. Wir werden im Laufe des Tages vorbeikommen. Ja, jetzt läuft das ein bisschen blöd. Man muss sich vielleicht extra Urlaub nehmen oder irgendwie um Homeoffice betteln. Und dann kommt einfach niemand. Weder um 6 Uhr, noch um 9 Uhr, noch um 23 Uhr. Künftig gibt's auch dafür jetzt eine Entschädigung für ausgefallene Termine. Das ist so ähnlich geregelt wie bei der Störung. 20% der monatlichen Kosten, mindestens aber 10 €. Irgendwie immer noch sehr, sehr ärgerlich. Gibt nicht den Urlaubstag zurück, den ich mir vielleicht umsonst genommen habe. Aber auch das, da haben wir die Hoffnung, dass das ein kleiner Motivationsfaktor ist für das Unternehmen, dass es zusieht, irgendwie den Termin auch einzuhalten. Also Fazit kann man sagen, Es tut sich was. Ich sehe hier die ein oder andere echte Verbesserung. Es gibt noch weitere Punkte. Ich verlinke euch in den Shownotes auch einen Artikel auf unserer Website, der das Ganze nochmal zusammenfasst. Dass es Verbesserungen gibt, ist auch gut so. Das ganze Gesetz wird neu sortiert. Irgendwie alles ändert sich, alles ist anders gestaltet. Dann muss es sich ja wenigstens für die VerbraucherInnen auch lohnen, dass wir uns als Verbraucherschützer auch völlig neu orientieren müssen zwischen den Paragraphen. Und was ist jetzt eigentlich mit den Anrufen? Also meine persönliche Einschätzung, ich würde immer noch nicht unbedingt dazu raten, mit einem Internetanbieter alles per Telefon zu besprechen. Aber auf dem Papier seid ihr jetzt eine ganze Ecke besser geschützt. Wie gesagt, der Reality-Check, der steht noch aus, aber ich bin aktuell ganz positiv. Wir freuen uns aber natürlich trotzdem auf jeden Fall auf eure Erfahrung in diesem Bereich. Das ist echt wichtig, dass wir wissen, wo es hakt, auch damit wir Druck machen können im politischen Bereich, wenn es weiter Probleme gibt. Und die wird es mit Sicherheit geben, ob wir uns die jetzt schon vorstellen können oder nicht. Von wegen Probleme schauen wir doch mal, was es in unserem Kummerkasten heute gibt. Da habe ich euch eine Mail mitgebracht von einem Herrn H. Die beschäftigt sich auch eben mit Telekommunikation. Ja, und Herr H. möchte sich über zwei Mitarbeiterinnen beschweren. Die waren im Oktober bei ihm in Frankfurt-Eschersheim. Beide hatten Jacken eines bestimmten Internetanbieters und auch Ausweise dieses Internetanbieters, jedenfalls soweit er die inspizieren konnte. Und jetzt meinten die, oh, wir müssen den Router inspizieren. Und als Begründung haben sie irgendwas angeführt von wegen, ja, Verteilerkasten und Knoten und die Einzelstränge und sie wollen ja bestimmt auch stabiles und schnelles Internet und so. Und dann meinte Herr H., ja, aber er wäre doch bei einem ganz anderen Internetanbieter. Und dann die Mitarbeiterin wieder so, ja, aber der Verteilerkasten, der ist ja schon im Eigentum dieses Anbieters, für den wir jetzt unterwegs sind. Und außerdem gibt's ja auch so Dropouts und so und Schwankungen in der Geschwindigkeit und so. Das hat Herr H. doch bestimmt auch schon mal erlebt und das wäre bestimmt auch, dass das besser wird. Ja, dann meinte Herr H. natürlich auch ja. Und dann meinten sie plötzlich, ah ja, wunderbar, dann schicken wir Ihnen doch einfach schnell den Vertrag zu. Woraufhin Herr H. völlig perplex war. Der wollte ja überhaupt keinen Vertrag, der wollte gar nicht den Anbieter wechseln. Ja, darauf schickt er die Frauen vor die Tür und schreibt uns halt diese Mail. Was Herr H. da schildert, das ist leider auch irgendwie so eine Geschichte, wie wir sie schon das ein oder andere Mal gehört haben. Die Leute rauszuschicken ist genau richtig. Alles vernein. Am besten wäre es eigentlich, sie gar nicht erst ins Haus zu lassen. Wenn man sich halt doch bequatschen ließ, dann müsste aber jetzt die neue Regelung im TKG helfen. Solange nichts in Textform vorliegt, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Und sobald man was in Textform hat, sollte man dem Anbieter schreiben. Wir haben auch einen Musterbrief zur Abwehr von unberechtigten Forderungen, den ich euch auch in die Shownotes gebe. Ja, da macht man im Grunde das, was man immer macht bei unberechtigten Forderungen. Erstmal den Vertragsschluss bestreiten. Vertragsschluss muss immer der Anbieter beweisen. Hilfsweise kann man anfechten wegen Täuschung und hilfsweise kann man natürlich auch widerrufen. Das ist klar. Aber zeigt eben wieder auch, was es alles für Vertriebsmethoden gibt. Da ist teilweise echt was im Argen. Und ich glaube, damit sind wir im Abspann angelangt. Wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Themenvorschläge, wie immer gerne an podcast@verbraucherzentrale-hessen.de. Ansonsten kann auch ein Blick in die Shownotes nicht schaden. Ich habe euch ja an der einen oder anderen Stelle gesagt, was ich euch da reintue. Zum Beispiel natürlich auch die Story mit dem Kater. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr es weitersagt oder vielleicht sogar eine positive Review schreibt. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur, euch fürs Zuhören zu danken. Das war Recht auf Audio, Folge Nummer 14. Mein Name ist Kai. Bis zum nächsten Mal.
Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.